Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Funkamateure und Technikinteressierte. Wieder mal heißt es, Sender angeschaltet für Radio DARC. Hier bei uns dreht sich alles um die spannende Welt der Technik. Ich bin Colly Farrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Heute ist es das 522. Mal, dass wir für Sie da sein dürfen. Diesmal gibt es Infos zu Mondautos, zu Diamantbatterien, zu neuartigen Datenspeichern und zu der Frage, was eigentlich Rauschen ist. Wenn das für Sie interessant klingt, dann bleiben Sie eingeschaltet. Starten wir mit einer gehörigen Portion guter Laune aus dem Jahr 1971. Hier sind The Sweet mit Funny, Funny.
Aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Vortrag Amateurfunk trifft Raumfahrt. Vorträge der Bochumer Weltraumtagung auf YouTube verfügbar. Neumayer Station in der Antarktis funkt auch 2025 wieder und DARC Wavelog erhält größeres Update. Am Mikrofon Conny Farren. Funkamateure wirken weiterhin in der Forschung und Entwicklung mit. Vor einigen Jahren hatten die Chinesen Satelliten zum Mond gestartet, um Forschung im Weltall durchführen zu können. Da Funkverkehrsdaten nur mit freier Sicht zwischen den beteiligten Stationen möglich sind, konnte das chinesische Team nur dann Daten senden oder empfangen, wenn der Mond bei ihnen am Himmel steht. Daher war eine Station hier in Europa erforderlich. Der Funkamateur Reinhard, Delta Kilo 5, Lima Alpha, in der Nähe von Flensburg, konnte diese Aufgabe im 2-Meter-Band übernehmen und Daten an den Satelliten senden. Hierbei gelang ihm auch die erste Verbindung über einen Satelliten in der Mondumlaufbahn. Dies war ein neuer Meilenstein in der Funkgeschichte. Im Planetarium in Glücksburg wird er darüber am 6. März seinen Vortrag »Amateurfunk trifft Raumfahrt« halten. Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden sich unter www.planetarium-glücksburg.de. Glücksburg mit UE unter dem Stichwort Vorstellungen. Vom 20. bis 22.09.2024 veranstaltete die AMSAT DL eine Fachtagung mit Symposium, Flohmarkt und Mitgliederversammlung im Radom der Sternwarte Bochum. Mit dabei waren auch zahlreiche Forschungsprojekte, an denen Funkamateure beteiligt sind, sowie die Vorstellung bestimmter Weltraumtechniken. Die Funkamateure haben unter anderem mehr als 100 Satelliten in die Erdumlaufbahn geschickt. Das umfangreiche Vortragsprogramm der Bochumer Weltraumtagung 2024 ist nun auf YouTube online verfügbar. Insgesamt 13 Beiträge können angesehen werden. Die Videos finden Sie, wenn Sie das Stichwort Bochumer Weltraumtagung als Suchbegriff eingeben. In Amateurkreisen ist das Rufzeichen Delta Papa 0 Golf Victor November sehr bekannt. Es ist die Amateurfunkstation auf der Neumayer Forschungsbasis in der Antarktis. Sie ist in diesen Tagen wieder häufig zu hören, mit einem neuen aktiven Operator. Alex Delta Lima 2 Alpha Lima Yankee hält sich für die kommenden rund 11 Monate im ewigen Eis des Südpols auf und ist unter anderem für die Kommunikation und die Datennetzwerke der Forschungsstation zuständig. In seiner Freizeit schaltet Alex gerne mal die Amateurfunkgeräte ein und freut sich über zahlreiche Kontakte weltweit. Er ist insbesondere in digitalen Betriebsarten aktiv und über den Satelliten QO100. Am 9. August 2024 hatte Jörg Delta Oscar 5 Juliet Lima, der letztjährige IT-Ingenieur auf der Neumayer Station, bei Vorbereitungen auf einen Schulkontakt festgestellt, dass am Empfänger keine Barken im Wasserfall zu sehen waren. Ein kurzer Test zeigte, dass sendeseitig wohl kein Problem vorlag, aber der Empfang bei Delta Papa 0 Golf Victor November war wie tot. Trotz großen Einsatzes konnte er keine genaue Diagnose stellen und somit den Fehler mit den vorhandenen Mitteln nicht beheben. Erste Überlegungen zogen einen Defekt des Low-Noise-Blocks in Betracht, da aber keine Ersatzteile vorhanden waren, mussten somit alle Funkverbindungen inklusive der geplanten Kontakte mit Schulen vorläufig abgesagt werden. Als Mitte November die neuen Mitglieder der 45. Überwinterung anreisten, hatte der neue IT-Ingenieur Alex, Delta Lima 2, Alpha Lima Yankee, Ersatzteile mit im Gepäck und er hat nach wenigen Tagen als Hauptfehler ein mechanisches Problem mit der Aufhängung der Antenne im Radom festgestellt. Er konnte es kurzfristig mit einem Kompromiss lösen. Seit dem 22. November 2024 ist Delta Papa 0 Golf Victor November also wieder aktiv. Eine endgültige, stabile Reparatur wird bis Ende Februar 2025 vor Ort durch ihn erfolgen. Ab Anfang März 2025 wird die AMSAT DL wieder mit Funkkontakten speziell für Schulen beginnen und hat bereits die ersten Anfragen erhalten. Falls Sie auch Interesse haben, bitten wir um Kontaktaufnahme über die E-Mail-Adresse deltapapa0golfvictornovember@amsat-dl.org. Das DARC-Logbuch, welches unter log.darc.de für jedes Mitglied erreichbar ist, hat vor wenigen Tagen ein großes Update bekommen. Um ein paar zu nennen: Statistiken zur Anzahl der gearbeiteten Stationen, Anzeige der letzten Verbindungen mit einer Station im Cluster, Integration von EQSL-Nachrichten und Freitexten, Contest Exchange nun auch per SFLE möglich. und viele, viele kleinere Fehlerbehebungen bzw. Verbesserungen, die durch die Community gemeldet wurden. Das DCL-Team arbeitet ebenso an der Integration des neuen Clubstations-Features. Die Möglichkeit, auch Clubstationen zu verwalten, wird sukzessive in den kommenden Monaten freigeschaltet werden. Der DARC hat am 12. September vergangenen Jahres ein spezielles Logbuch für seine Mitglieder freigeschaltet. Das Logbuch wird Bestandteil des neuen DCL Next, welches aktuell programmiert und nach veröffentlicht wird. Vielen Dank an alle Nutzer, die fleißig Fehler und Wünsche gemeldet haben. Bitte sendet diese auch weiterhin an logbuch@darc.de. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Dank unserer starken Kurzwelle aus Wuferten kann man Radio DARC in weiten Teilen Europas empfangen und sogar weit darüber hinaus. Wir haben Empfangsberichte erhalten aus Kolumbien, Indien und Australien. Und neuerdings auch aus Japan. Na, dann senden wir einen musikalischen Gruß ins Land der aufgehenden Sonne mit Anika und Japanese Boy.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Elon Musk ließ ein Elektroauto zum Mars schießen, einen Tesla. Was viel darüber sagt, was er von seinen eigenen Produkten hält. Nein, er dachte sich wohl, wenn ich selber es schon nicht auf den Mars schaffe, dann will ich da wenigstens etwas hinschießen. Besonders sinnvoll war das Ganze nicht. Aber vor 53 Jahren ist etwas Sinnvolleres gewesen, da wurde ein Elektroauto auf den Mond geschossen. Tatsächlich war es nicht nur ein Elektroauto, es war auch das erste Auto überhaupt auf dem Mond. Dass es elektrisch betrieben wurde, lag daran, dass ein Verbrenner auf dem Mond natürlich nicht funktionieren würde ohne Luft. Ja, die Missionen Apollo 15, 16 und 17 hatten jeweils ein Lunar Roving Vehicle an Bord, LRV. Zuerst hatte man dabei an ein Fahrzeug mit Druckkabine gedacht, wo die Astronauten den Helm abnehmen können, aber weil das Startgewicht der Saturn V begrenzt war, endete es bei einem offenen Fahrzeug. Das wurde in nur 17 Monaten entwickelt und aus zwei nicht wieder aufladbaren 36 Volt Silber-Zink-Kalium-Hydroxid-Batterien gespeist. Warum nicht wieder aufladbar, ist ganz logisch, das wurde ja nur einmal gebraucht. Die Fahrt mit dem Mondrover muss ein wilder Ritt gewesen sein. Die Astronauten haben gesagt, dass es eher ein Schiff oder ein Flugzeug gleicht. Das hatte auch eine recht eigenwillige Steuerung, die aber soweit gut funktioniert hat. Bei Apollo 17 hat Eugene Cernan dann eine Höchstgeschwindigkeit von 18 Kilometer pro Stunde erreicht, bergab. Wurde dann ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen und seitdem logischerweise nicht mehr eingeholt. Drei solche Mondrover stehen noch auf dem Mond und werden auch dort bleiben. Der vierte wurde als Ersatzteillager auf der Erde behalten und kam nicht mehr zum Start. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Sie kamen vom Himmel geschossen, diese Menschen von der Erde. Sie sahen fast so aus wie wir, nur sprachen sie anders als die Leute hier. Es ging alles viel zu schnell, deshalb konntet ihr uns auch gar nicht sehen. Wir wollten euch auch nicht schockieren, doch wir hoffen auf ein Wiedersehen. Hier bei uns auf dem Mond steht ein Auto und die Schlüssel stecken auch noch drin. Sie kamen einfach so vorbei, dann wieder weg. Mal vorbei und holt euer altes Auto ab. Wir hätten euch viel zu erzählen, dass man dies und das noch besser macht. Von hier oben sieht's ziemlich schlimm aus, was ihr so treibt und was nicht übrig bleibt. Lauft der Sonne entgegen, viel Glück und verliert keine Zeit. Bei uns auf dem Mond steht ein Auto und die Schlüssel stecken auch noch drin. Sie kamen einfach so vorbei, dann wieder weg und keiner wusste wohin.
Na 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 na.
Wieder mal Ärger um Elon Musk. Da gibt es ja leider im Moment jede Menge von. Aber lassen wir die Politik mal außen vor. Seine Raumfahrtaktivitäten machen auch nicht nur immer Freude. Jetzt hat aktuell ein PR-Stunt von ihm für Ärger gesorgt. Und zwar nicht ein Schwein, sondern ein Elektroauto im Weltall. Es gab ja bereits 3 Elektroautos im Weltall, davon haben wir ja berichtet, nämlich die NASA einst bei den Apollo-Missionen auf den Mond geschossen hat. Die sind dort brav an Ort und Stelle verblieben, man weiß, wo sie sind, das verursacht keine Aufregung. Das 4. hat allerdings 2018 Elon Musk in die Umlaufbahn der Erde geschossen, einen Tesla Roadster mit einer Puppe an Bord. Das sollte die Leistungsfähigkeit seiner Rakete demonstrieren, aber natürlich ist es auch ein weiteres überflüssiges Objekt in der Umlaufbahn der Erde. Und was ist jetzt passiert? Ein Amateurastronom hat den Tesla entdeckt, hat natürlich durchs Teleskop nicht sehen können, was das ist, und hat einen neuen Asteroiden gemeldet, der auf die Erde stürzen könnte. Dass das Objekt weder neu noch unbekannt war, hat sich dann erst nach einigen Tagen aufgeklärt. Und auch wenn der Tesla in einer Umlaufbahn von etwa 240.000 Kilometer von der Erde entfernt, also weit außerhalb der sonstigen Satellitenlaufbahn, sicherlich unproblematischer ist als die ganzen Satelliten, die Elon Musk sonst in die Umlaufbahn schießt, in erdnahen Umlaufbahnen, kann auch dies zu Problemen führen. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, was das Ganze überhaupt sollte. Verkaufen sich die Teslas so schlecht, dass man sie schon ins Weltraum schießen muss? Naja, nach den neuesten Aktivitäten von Elon Musk wohl schon. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Soak and burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
Diamanten sind für immer. Diese Schmuckwerbung wird immer wieder herangezogen, wenn es um Diamant als Material geht. Aktuell zur Datenspeicherung, das besonders harte und dauerhafte Material müsste doch eigentlich auch Daten besonders lange und zuverlässig speichern, oder? Forscher des City College of New York behaupteten 2016 schon die erste Gruppe zu sein, die die Machbarkeit der Verwendung von Diamanten als Plattform für superdichte Speicher nachgewiesen hat. Dazu nutzten sie Defekte oder Löcher in den Diamanten, in denen sich Stickstoff ansammelt. Das sind dann sogenannte Stickstoffvakanzzentren. Das sind also Stellen, an denen ein Stickstoffatom ein Kohlenstoffatom neben einer leeren Stelle ersetzt. Diese Leerstellen können fluoreszierende Eigenschaften aufweisen, die stabil sind und Daten speichern können, wenn sie von einem Laser beeinflusst werden. Es ist dann keine weitere Wartung oder Energiequelle erforderlich. Der Diamant hält die Daten auch ohne irgendwelche Energiezufuhr gespeichert. Forscher der Chinesischen Universität für Wissenschaft und Technologie haben nun Forschungsergebnisse veröffentlicht, in denen sie beschreiben, wie sie durch die Verschlüsselung von Informationen in Diamanten eine rekordverdächtige Speicherdichte von 1,85 Terabyte pro Kubikzentimeter erreicht haben. Mit einer Hochgeschwindigkeitsfluoreszenzkamera konnten sie das weltweit erste Werk der Zeitrafferfotografie Edward Muybridge's Galloping Horses von 1878 durch 3D-Stapelung kodieren. Jedes Einzelbild nahm im Diamanten eine Fläche von etwa 90 mal 70 Mikrometern ein. Zudem soll das neue Speicherverfahren erhebliche Verbesserungen bei den Schreibzeiten bieten, bis zu nur 200 Femtosekunden, und das Versprechen, ein Diamant ist ewig einlösen, indem sie eine angeblich wartungsfreie Speicherung über Millionen von Jahren ermöglichen wollen. Sie behaupten, dass ihr Medium Daten 100 Jahre lang schützen könnte, selbst wenn es bei 200 Grad Celsius gelagert wird. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Diamonds are forever. I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me, for when love's gone, they'll last us. Diamonds are forever, sparkling around my little finger. Unlike men, the diamonds linger. I don't need love.
Nachdem wir gerade über Langzeitdatenspeicherung in Diamanten gesprochen haben, kommt nun das Thema Langzeitstromversorgung aus Diamanten. Bis zu 5000 Jahre soll eine neue Diamantenknopfzelle Strom liefern. Batteriewechsel war wohl mal. Wegwerfen sollte man die neue Batterie allerdings ohnehin nicht. Es ist nämlich eine Radionuklidbatterie. Die Idee hatte die Universität Bristol. Sie will einen Radionuklidgenerator mit Kohlenstoff 14 betreiben, dem langlebigsten radioaktiven Isotop des Kohlenstoffs mit einer Halbwertszeit von rund 5700 Jahren. Aus Sicherheitsgründen soll das dann in synthetischen Diamant eingekapselt werden, damit keine Gefahr für den Menschen besteht. Und die Forscher haben sich mit ihrem Projekt deshalb an die britische Atomenergiebehörde UKAEA gewandt, die United Kingdom Atomic Energy Authority. Wenn der radioaktive Kohlenstoff zerfällt, werden die entstehenden Elektronen von der Diamanthülle gebündelt und können zur Stromversorgung von Geräten verwendet werden. Allerdings nur, wenn diese nur sehr wenig Strom benötigen. Dadurch, dass das Kohlenstoffisotop so langsam zerfällt, wird natürlich auch nur wenig Radioaktivität frei. Das ist dann im Mikroampere-Bereich. Der erste Anwendungsfall für die Technologie wären extreme Umgebungen wie der Betrieb von Kleinsatelliten oder Sensoren auf dem Meeresboden. Die ESA hat auch einen Teil der Forschungsarbeiten finanziert. Das Team kann sich aber auch vorstellen, dass die Technologie in Menschen implantiert wird, um Geräte wie Herzschrittmacher oder Cochlea-Implantate zu versorgen, die länger mit Strom versorgt werden können, als der Mensch, der sie trägt, überhaupt benötigt. Allerdings muss man diesen Menschen dann wohl vor einer Bestattung wieder ausschlachten und die Implantate dann ausbauen und entlagern oder neu verkaufen. Klingt schon etwas gruselig. Und ob man sicherstellen kann, dass diese Diamanthülle wirklich nicht beschädigt wird, ist ebenso fraglich, wie die Auswirkungen von freigesetzten radioaktiven Kohlenstoff wären. Der kommt zwar auch in der Natur vor, aber natürlich nicht in solchen Konzentrationen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Bye. chamber like a diamond. So shine bright.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Rauschen, was ist das eigentlich? Wie entsteht es? Mit Rauschen ist nicht etwa die Nachwirkung exzessiven Alkoholkonsums zu verstehen, sondern vom Rauschen auf den Funkfrequenzen ist die Rede. Und das ist überall, kann nicht vermieden werden. Was es damit genau auf sich hat, das erklärt uns nun ein neuer Mitarbeiter unseres Senders und das ist Professor Dr. Michael Hartje von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bremen. Seinen Funkkollegen ist er unter dem Rufzeichen Delta Kilo 5 Hotel Hotel bekannt. Michael ist ein bekannter Spezialist für SDR-Technik. Also, was können wir unter Rauschen und dem Signal-Rausch-Verhältnis verstehen?
Nun, zur Beurteilung der physikalischen Ebene der Informationsübertragung, zum Beispiel bei Funkverbindungen, ist das Signal-Rausch-Verhältnis ein grundlegendes und wichtiges Maß. Im Englischen spricht man hier von Signal-to-Noise-Ratio. Damit ist aber derselbe Begriff gemeint. Störung und Fading haben einen zeitlichen Einfluss. Das führt uns zunächst zu der Frage, was eigentlich unter Noise zu verstehen ist. Das englische Wort für Geräusch oder auch Rauschen umfasst alle nicht gewünschten, nicht zum Nutzsignal gehörenden Nebensignale. Im einfachsten Fall ist das einfach nur Rauschen. Aber Rauschen ist nicht gleich Rauschen. Es gibt verschiedene Arten von Rauschen. Begriffe wie weißes oder rosa, sogar braunes Rauschen geben Aufschluss über die Verteilung der Amplitudenanteile längs der Frequenzachse. Hier mal ein Beispiel. So hört sich weißes Rauschen an. In diesem sind die Amplituden aller Frequenzen gleich. Davon unterscheidet man jetzt rosa Rauschen. Die Farbe rosa im Lichtbereich entsteht ja dadurch, dass weiße Farbe und ein bisschen rote Farbe miteinander gemischt werden. Rotes Licht ist langwelliger und damit tieffrequenter als blaues Licht. Übertragen auf unsere Audiobeispiele heißt das, rosa Rauschen ist weißes Rauschen mit einer Anhebung von tiefen Frequenzen. Und so hört es sich nun an. Wir hören, es ist ein deutlicher Unterschied zum weißen Rauschen. Das rosa Rauschen begegnet uns auch im Alltag recht häufig. Der Wind in den Bäumen, die Brandung am Strand oder das muntere Miteinanderreden von einer großen Menschenmenge in einem großen Raum erzeugt interessanterweise auch rosa Rauschen. In unseren Funkgeräten ist es aber weißes Rauschen. Das entsteht in einem Widerstand mit Stromfluss. Bei höherer Temperatur rauscht der Stromfluss im Widerstand stärker. In der Funkpraxis kommen häufig Störungen durch Nebensignale hinzu. Wir wollen uns aber beschränken und nehmen gleichförmig verteiltes Rauschen über den interessierenden Frequenzbereich innerhalb des Funkkanals an. Unser Beispiel mit den vielen Stimmen hat schon gezeigt, Rauschen ist aus einer Vielzahl von überlagerten Frequenzen zusammengesetzt. Rauschen ist am einfachsten über die erzeugte Leistung zu bestimmen. Diese Leistung würde an einem Widerstand die gleiche Wärmeabgabe erzeugen wie eine vergleichbare Gleichspannungsquelle. Man spricht hier auch von der sogenannten Rauschleistung. Diese wird bestimmt aus dem Effektivwert der Rauschspannung ins Quadrat erhoben. Wir benötigen noch einen Bezugswiderstand, um das Quadrat der Spannung physikalisch korrekt in eine Leistung zu überführen. Der Bezugswiderstand könnte die Größe 1 Ohm haben. Die informationentragende Signalleistung des Nutzsignals kann nun gegen die Rauschleistung ins Verhältnis gesetzt werden. Gebräuchliche Angaben werden dieses Leistungsverhältnis dann in Dezibel ausdrücken, ein Verhältnismaß. Das Signal-to-Noise-Ratio ist also kurz ausgedrückt das Verhältnis von Nutzleistung des Signals zu unerwünschter Rauschleistung innerhalb des Übertragungskanals. Nun wollen wir uns einmal anschauen, wie gut sich Signale bei verschiedenen Signal-Rausch-Verhältnissen überhaupt noch hören oder auch dekodieren lassen. Dazu haben wir Beispiele mit Telegrafie-Signalen ausgewählt. Wir verwenden ein Rauschen, das von 200 Hz bis 2,7 kHz gleich verteilt ist, also eine konstante Amplitude in diesem Frequenzbereich aufweist. Es ist also ein weißes Rauschen. Wer sich die Mühe macht, diese Radiosendung aufzuzeichnen und diesen Teil zum Beispiel mit dem frei verfügbaren Audioanalyseprogramm Audacity anzusehen, kann das sehr einfach selbst überprüfen. Man muss nur die Passage selektieren und kann sich dann das Frequenzspektrum optisch anzeigen lassen. Hier hören wir ein erstes Beispiel. Die Morsezeichen waren doch gut zu hören, vielleicht etwas angerauscht, aber ansonsten lesbar. In diesem Fall war das Telegrafiesignal 5 Dezibel stärker als das Rauschen. Da viele Hörer auch Telegrafie im Gehör mitlesen können, übersetzen wir für alle anderen das Gehörte. CQ, DE, DARC, Radio. Wir wollen nun weitere Audiobeispiele anhören, mit denen wir stufenweise den Signalrauschabstand des Telegrafiesignals vermindern. Noch einmal zunächst die plus 5 dB und direkt danach 0 dB. Wenn die Empfangslage für Sie, lieber Hörer, gut war, dann hatten Sie vermutlich kaum einen Unterschied feststellen können. Es war nur etwas schwächer. Selbst bei 0 dB sind Morse-Signale also noch immer gut aufzunehmen. Anschaulich bedeutet das, dass das Rauschen genauso stark ist wie das Nutzsignal, also sozusagen 1:1. Daher wollen wir es jetzt etwas anspruchsvoller machen. Sie kennen die Frequenzlage von 700 Hertz für die Telegrafiesignale recht gut und haben sich daran gewöhnt, dass dieses Signal mit Rauschen zu hören war. Als nächstes wollen wir den Sprung auf minus 10 Dezibel wagen. Das Telegrafiesignal ist 10 Dezibel unter der Rauschleistung. Dazu zunächst wieder das 0 Dezibel Signal als Vergleich und dann direkt in Folge das minus 10 Dezibel Signal. Es ist schon erstaunlich, was unser Hörzentrum im Gehirn daraus machen kann. Dieses Signal bestand sozusagen aus 90% Rauschen und 10% Nutzsignal. Dennoch konnte man es noch schwach hören. Ein geübter Telegraphist wird hier auch noch lange nicht aufgeben. Da die Rauschleistung direkt proportional zur Bandbreite ist, kann man die Empfangsqualität dadurch verbessern, dass man die Bandbreite einschränkt. Die verminderte Rauschleistung wird unser Gehirn nun etwas weniger vom Telegrafiesignal ablenken. Das wollen wir uns zum Abschluss auch noch anhören. Das Signal mit minus 10 Dezibel Signalrauschabstand hören wir jetzt einmal mit 500 Hertz und danach mit nur 200 Hertz Bandbreite. Für uns ist deutlich hörbar, dass die gesamte Rauschleistung durch die Verringerung der Empfängerbandbreite stark abnimmt. Das Rauschen wird dadurch leiser und das Telegrafiesignal tritt heraus. Auch erhält das Rauschen nun eine akustische Farbe mit der Tonhöhe des empfangenen Telegrafiesignals. Nur wenn wir uns gut konzentrieren, können wir dann die geringen Lautstärkeunterschiede zwischen den Telegrafiesignalen und dem in den Pausen hörbaren Klingeln des schmalbandigen Filters unterscheiden. Erst dann gelingt uns das Gehörmitlesen der Telegrafiesignale. Wir wollen auf die Anfangsfrage nach WSPR zurückkommen. Bei digitalen Senderarten kann man durch die deutlich geringeren Bandbreiten noch deutlich mehr herausholen. Bei WSPR mit nur gut 6 Hertz Bandbreite gewinnen wir daher noch einmal etwa 16 Dezibel gegenüber Telegrafie und können damit WSPR-Signale mit minus 30 Dezibel Signalrauschabstand noch dekodieren. Bei experimentell eingesetzten Senderarten kommen wir sogar noch deutlich tiefer. Spannend, oder? Wenn wir mit diesem Beitrag Ihr Interesse an diesen Sachverhalten geweckt haben, schalten Sie auch in der nächsten Woche wieder ein. Dann beschäftigen wir uns damit, wie man Signal-Rausch-Verhältnisse messen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Moin Moin aus Bremen und umzu, sagt Ihr Michael Hartje, DK5 Hotel Hotel.
Noise going on everywhere, like the clickety-clack of a train on a track. It's got rhythm to spare. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it fits me as well as a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise coming up from the park. It's the song of the kids, and it plays until dark. It's the song of the cars on their furious flights. But there's even romance in the way that they dance to the light. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it makes me feel good, like a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise. Joy of strife, like a symphony played by the passing parade. It's the music of life. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it makes me feel good, just like a hand in a glove. Yes, it does. Coming into my room, and it's begging for me just to give it all to
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Heute drehte sich viel um das Rauschen. Es stört jede Funkverbindung und auch jegliche Form der Kommunikation. Und es ist daher auch ein wichtiger Bestandteil des Funkwetters, der Wellenausbreitung. Die aktuelle Prognose hierfür liefert uns nun wieder unser Spezialist für derartige Fragen. Und das ist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Rauschen haben wir auf der Kurzwelle ja jede Menge. Und die oberen Bänder gehören mehrere Jahre dem Rauschen fast alleine. Nämlich dann, wenn die Sonnenaktivität so gering ist, dass es in der Ionosphäre fürs Umlenken dieser höherfrequenten Signale nicht mehr reicht. Derlei Bedenken können wir derzeit allerdings getrost zur Seite legen. Wir sind ja im Aktivitätsmaximum und da machen die oberen Bänder viel Freude. Auch letzte Woche war das wieder der Fall, zumal die Sonnenaktivität sich zum nächsten kleinen Gipfel aufgemacht hatte. Der solare Flux lag am Dienstag wieder bei 220 Einheiten, dann folgte aber ein jäher Rückgang auf unter 190. Die Verteilung der aktiven Regionen auf der uns zugewandten Sonnenseite zeigt im Moment ein eher eigenwilliges Bild. Die meisten drängen sich nämlich auf relativ kleinem Raum knapp nördlich des Sonnenäquators zusammen. Das ist insofern interessant, als dieser Cluster inzwischen auf die Westhälfte gewandert ist. Das ist die Position, die man oft als geoeffektiv bezeichnet, weil von dort ausgehende Plasmawolken eine recht hohe Wahrscheinlichkeit haben, die Erde zu treffen. Allerdings kam am Mittwoch dieser erwähnte deutliche Rückgang und der spiegelt sich auch sofort in der Flare-Tätigkeit wider. Auf 12 M-Flares am Montag folgten noch 8 am Dienstag und am Donnerstag war es dann nur noch eines. Allerdings eines, das es in sich hatte, ein M7-Flare. Trotzdem scheint den meisten dieser aktiven Regionen etwas die Luft auszugehen, mit Ausnahme von einer, die eben genau dieses kräftige Flare emittierte. Die Plasmawolke des folgenden koronalen Masseauswurfs wird die Erde aber nicht treffen. Die Gefahr weiterer Masseauswürfe Richtung Erde ist bis etwa zur Wochenmitte erhöht. Außerdem ist ein neues koronales Loch unterwegs. Das Erdmagnetfeld war am letzten Wochenende aufgrund zweier anderer koronaler Löcher leicht stürmisch, in der Woche dann eher ruhig. Das neue koronale Loch wird Sonntag und Montag für etwas mehr Unruhe sorgen. Kommen koronale Masseauswürfe dazu, kann die Magnetik schnell stürmisch werden. Auf 10 und 12 Meter wird es dann schwierig werden und die DX-Chancen auf den unteren Bändern verschlechtern sich massiv. Derweil tut sich am östlichen Sonnenrand wieder etwas. Dort erwarten wir an diesem Wochenende die Rückkehr mehrerer ausgedehnter aktiver Regionen. Das sollte der Sonnenaktivität wieder Schwung und dem Flux einen Schubs Richtung 200 Einheiten geben. An magnetisch ruhigen Tagen dürfen wir wieder eine Muff erwarten, die tagsüber 40 MHz erreicht. Es öffnen wieder alle Bänder, 10 Meter etwa von 8 bis 17 Uhr UTC, 20 Meter von 7 bis 20 Uhr UTC plus minus Tagesform. Nachts bewegt sich die Muff bei Werten um 10 MHz und macht manchmal sogar einen kurzen Ausflug Richtung 20 Meter Band. 30 Meter wird also lange nutzbar bleiben, oft sogar die ganze Nacht. Auf 80 und 160 Meter ist die Nacht noch ausreichend lang. Die Dämmerungszeit bietet immer wieder schönes DX bis nach Australien. Dann lautet auch nächste Woche die Devise: Kampf dem Rauschen. Überlassen wir ihm nicht so einfach unsere Frequenzen, sondern belegen sie mit Signalen. Viel Spaß dabei und gut DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX, bis zum nächsten Mal.